Moin Moin und herzlich willkommen bei Filmpalava. Die ersten beiden Episoden von Die Ringe der Macht sind endlich erschienen und wir reden mit Spoilern über unseren ersten Eindruck, über die besten Charaktere, über die schlechtesten Charaktere, über unsere favorisierten Storylines und die, die uns weniger gefallen haben. Viel Spaß und Intro ab.
Okay, let's face facts. I know what you're thinking.
But it doesn't make any sense.
You're safer here than any place else. Now just lock yourself in and keep quiet.
Just listen.
Filmpalava. Willkommen bei einer neuen Folge Filmpalava, die Ringe der Macht. Wir machen einen kleinen Serientalk, wie wir die ersten beiden Folgen der ersten Staffel fanden. Und wir ist unter anderem der Niklas. Hallo Niklas.
Hallo Tobi. Unter anderem?
Unter anderem. Und ich. Nee, wir haben diesmal keine dritte Person im Bunde. Aber ich finde es cool, dass wir schon wieder, ich sag mal, eine Serienfolgenbesprechung machen. Das macht immer Bock. Und nach House of the Dragon geht's weiter mit Die Ringe der Macht. Und jetzt wäre die spannende Frage für mich, wenn du eine von beiden Serien zu Ende gucken dürftest, die andere nicht.
Welche ich wählen würde?
Ja.
Boah, fängst direkt mit so einer
fiesen Frage an.
Muss jetzt auch noch nicht viel begründen. Okay. Also wenn du mich jetzt vor die Wahl stellen würdest, welche Serie ich zu Ende gucken dürfte, dann würde ich House of the Dragon zu Ende gucken.
Das habe ich erwartet.
Weil ich eher ein Game of Thrones Verfechter bin tatsächlich, als von den neuen Dingen von Herr der Ringe.
Ich finde es ganz, ganz schwierig. Also es gibt ganz viele Pros und Kontras, aber ich bin ein bisschen bei Die Ringe der Macht tatsächlich.
Das ist doch gut, dann haben wir beide Seiten der Medaille vertreten.
Also es hat auf jeden Fall sehr viel mehr gefallen, fand ich, als der Trailer nach was aussah, sag ich mal. Also der Trailer, den fand ich furchtbar mit dieser komischen neuzeitlichen Musik unterlegt und ganz viele komische Szenen. Fand ich gar keinen Herr der Ringe-Vibe. Aber jetzt muss ich sagen, die Serie doch nicht ganz wie die ersten drei Teile, aber schon nah dran, würde ich sagen, oder?
An den ersten drei Teilen? Nee.
Nee.
Gar nicht?
Also, okay, da bist du.
Nee, nicht gar nicht. Also ich wollte mich nämlich tatsächlich auch überraschend positiv äußern über die ersten beiden Folgen. Aber du hast jetzt direkt eine Messlatte angelegt.
Wenn man Hobbit und Herr der Ringe Trilogie nimmt, dann finde ich, ist man schon sehr viel näher an den.
Ja, okay, das ist ja okay. Dann hast du die Pole ja anders definiert. So. Aber gut, ja. Also tatsächlich, aber dafür müssen wir noch ein bisschen warten, wie es weiter sich entwickelt. Aber in der Nähe der ersten drei Teile sehe ich es tatsächlich noch nicht.
Nee. Da bist du weit weg, okay.
Ja, aber auch, weil das die ersten drei Herr-der-Ringe-Filme so mit Nostalgie aufgeladen sind. Ja. Und somit, da ist so viel auch meines persönlichen Lebens eingeflossen an Zeit. Nee, das kann ich jetzt noch nicht vergleichen.
Okay, aber du findest definitiv besser als der Hobbit.
Das kann ich auch noch nicht sagen, weil ich...
Also, das kannst du noch nicht sagen?
Ja, vom Gefühl her, ja. Aber der Hobbit ist abgeschlossen und die Serie, da habe ich jetzt zwei Folgen von gesehen.
Ja, aber man konnte bei Hobbit direkt sagen, dass das fast Murks ist. Da musstest du nicht alle drei Filme für gucken.
Ja, weiß ich nicht. Also ich nach dem ersten Teil beim Hobbit war ich auch nicht grenzenlos begeistert damals. Aber ich war jetzt auch nicht so, dass ich gesagt hätte, okay, das wird kompletter. Die anderen beiden Teile werden auch grauenhaft. Und ich fand die Hobbit-Filme auch nicht grauenhaft. Also die haben Sachen, die mich bis heute aufregen. Aber, also, okay, ich sag mal so. House of the Dragon finde ich bisher besser, um mal ganz grob einzusteigen. Ich fand die ersten beiden Folgen von Die Ringe der Macht gut. Hab aber auch ein paar Kritikpunkte und ein paar Sachen, die ich nicht so überzeugend fand. Ich finde, es gibt viel Potenzial. Ich finde aber auch, dass es bisher nicht in einer Dimension spielt wie die ersten Herr der Ringe-Filme.
So. Nee, nicht in einer Dimension. Nein. Da würde ich dir recht geben.
Gut. Und wie ich sie jetzt mit dem Hobbit vergleichen würde, weiß ich nicht. Also wahrscheinlich sieht gut aus für die Ringe der Macht im Vergleich zum Hobbit. Aber... Mal schauen, ne? Also, weil da kann auch noch viel passieren, so, in den nächsten 6 Folgen.
Ist wahr. Es kann auch in irgendeine Richtung ausarten, die einem nicht so gut gefällt. Ist möglich, aber ich muss sagen, cinematografisch ist es schon eigentlich geil gemacht. Also zumindest da ziehe ich jetzt auch wieder den Hobbit-Vergleich, weil der Hobbit, der war einfach dieses, es sah für mich aus wie so eine billige Computerspiel-Animation. Alles wirkt überhaupt nicht so düster und dreckig, sage ich mal, wie auch die Herr-der-Ringe-Teile. Und da finde ich, ist es jetzt auf jeden Fall besser, auch wenn, ich sag mal, so ein paar Shots und so ein paar Kostüme doch eher so ein bisschen zu mager aussehen, hatte ich das Gefühl.
Ich sag mal so, die Schlachtszenen, die wir bisher gesehen haben, sahen besser aus als beim Hobbit, auf jeden Fall.
Ja, ja.
Und teilweise sahen die sogar richtig beeindruckend aus, gerade in den ersten Minuten direkt von der ersten Folge, wo man da diesen Shot hat, der auch im Trailer war tatsächlich. Das war schon von Galadriels Bruder, der da kämpft, wo genau, irgendwo auf Mittelerde, gegen die Truppen von Morgoth. Das
ist in Beleriand.
Okay. Das sah schon beeindruckend aus, vor allem mit diesem Rauszoomen dann und überall sind so kleine...
Vielleicht ist es doch woanders, aber...
Überall sind so kleine Scharmützel, das war schon sehr cool, muss ich ehrlich sagen.
Mhm. Aber war ja auch wirklich nur kurzes Intro. Es war ja relativ ähnlich zu Die Gefährten, sage ich mal, die Vorstory, der erste große Krieg davor. Was ist da passiert? Und hier war es der Krieg des Zorns. Und massig sieht man ja nicht davon. Es ist, man sieht so, ja, wie bei Die Gefährten, sage ich mal, einen kleinen Teaser, was da passiert ist und dass das ein bisschen Zerstörung mit sich gebracht hat.
Das war aber okay, fand ich. Ich fand, die haben es gut gehandelt, die doch recht komplexe Story da, die da vorgespielt hat, dann gut zusammenzudampfen. Auch wenn ich mich jetzt frage, wir haben jetzt ja schon so ein bisschen Vorwissen, aber wir haben die ersten Folgen zusammengeguckt mit Leuten, die weniger Vorwissen hatten. Und da war schon die ein oder andere Frage, die dann aufgekommen ist zu der Backstory. Also vielleicht ist es für komplette Neulinge nicht ganz so durchsichtig, was da jetzt wirklich alles passiert ist.
Nee, aber ich sag mal so, es teasert so viele Sachen an, dass man vielleicht sich auch dann aktiv mehr mit beschäftigt. Aber das finde ich ja cool, wenn du irgendwas guckst und dann denkst du, ach, das finde ich spannend, was steckt denn dahinter? Und dann gehst du da auf die Suche und findest so ein paar Sachen raus. Finde ich ja auch immer cool.
Ja, ja.
Ja, dann nochmal allgemeine Frage Richtung Musik und Sound.
Ja, das ist tatsächlich, da hast du den einen Punkt, wo ich sagen würde, Musik- und Soundtechnisch haben sie es besser gemacht als House of the Dragon. Ich fand nämlich den Soundtrack richtig gut von den ersten beiden Folgen. Ich fand, da ist die einzelnen Völker hatten eigene Themen und die Themen von den Haarfüßern, ich habe es heute Morgen, als ich die Folge nochmal geguckt habe, da war es direkt im Ohr. Das war schön und war auch schön verspielt, hatte natürlich sehr starke Anlehnen ans Auenland, aber war jetzt nicht 1:1 kopiert oder sowas, sondern das hat mir gut gefallen und auch der Epos der Musik und gleichzeitig, sage ich mal, die Einzigartigkeit, also sie haben es nicht 1:1 kopiert, das haben sie gut gemacht und das hat mir sehr gut gefallen.
Aber die haben wieder coole Elemente, sage ich mal, auch aus von den Herr-der-Ringe-Teilen genommen. Und die irgendwie, also du merkst schon, dass da eine Ähnlichkeit ist. Und das fand ich aber auch geil. Also für Musik und Sound muss ich auch sagen, würde ich eigentlich fast die volle Punktzahl geben, weil ich das richtig stimmig auch für diese ganzen Szenen, sage ich mal, fand. Und wie du schon sagtest, eigentlich dieses zwischen den Völkern, diese eigenen Sounds, sage ich mal, macht das Ganze irgendwie nochmal stimmiger.
Ich fand gerade, wo wir ja in dem Zwergenreich da unterwegs waren, diese Zwergen-A-Cappella-Musik, die liebe ich. Die fand ich auch bei Der Hobbit übrigens super. Misty Mountains, das war, also der Sound oder die Musik dahinter war auch da gut. Aber ja, ich finde auch das Intro an sich, was in der zweiten Folge dann gespielt wird, fand ich auch cool.
Ja, fand ich auch.
Also es hat mir gefallen. Sehr minimalistisch, würde ich sagen, sehr stilisiert mit diesen Körnern, die da, es wirkte auf mich ein bisschen, kennst du das, wenn mit Vibrationen so Bilder erzeugt werden?
Ja.
Und ich
glaube auch, das wird zum Teil vielleicht so gemacht worden sein. Oder es ist komplett CGI, da war ich mal gar nicht so sicher. Aber
das ist ein guter Punkt, weil während wir das Intro geguckt haben, habe ich mich gefragt, ob die da einen genauso foppen wie damals mit dem Schriftzug von Die Ringe der Macht, wo alle gesagt haben, ah, das ist ja pure CGI, wie da das Metall in das Holz reinfließt. Ja. Und dann haben die gesagt, nee, das haben wir wirklich gefilmt. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie mit ein paar Tricks, vielleicht ein bisschen Anpassung dann im Nachhinein, auch vieles von dem Intro gefilmt haben tatsächlich.
Ja, ich kann es ja wahrscheinlich auch relativ mit so Vibrationen machen und dann mit, können ja magnetische Körnerchen sein und dann legst du da unten irgendwelche Linien und dann bildet sich das.
Genau, irgendwie so.
Oder, ja.
Ich fand's cool.
Ich fand's auch gut, ja.
Ich kann mir auch vorstellen, dass da jetzt jedes Mal, wenn ich vor der Folge das Intro sehe, dass da mehr das Gefühl von Epos und das Gefühl von Fantasy rüberkommt, als zum Beispiel bei dem House of the Dragon Intro mit dem
Buch. Mhm.
So. Also Soundtrack, Intro und Musik im Ganzen, großer Pluspunkt, meiner Meinung nach.
Ja.
Du scheinst dazu zu stimmen.
Da würde ich absolut zustimmen. Jetzt würde ich aber noch bei, ich sag mal, dem Cinematografischen dich fragen, wie fandst du die Landschaftsaufnahmen? Wie fandst du allgemein CGI, Greenscreen, Animation? Und wie fandst du die Kostüme?
Gemischt. Also ich fand...
Das trotzdem wunderbar, ja.
Ja, ich fand einzelne Shots sahen wunderbar aus. Wirklich schön. Und gerade die Shots, wo man sieht, dass die on-location gefilmt haben oder on-location gefilmt mit Zusatz von CGI, hat man auch hier und da. Du siehst, dass die ersten 100 Meter oder sowas im Hintergrund sind vielleicht noch echt, aber danach ist das ein Greenscreen oder danach ist das irgendwie digital eingefügt. Aber das sieht oft wirklich gut aus. Allerdings gibt es auch ganze Set-Passagen oder ganze Locations, die ich schwach fand.
Elbenreich jetzt mal.
Genau, Linden, da das die Hauptstadt von den Hochelfen oder Hochelben.
Sorry.
Ja. Das fand ich, das war mir ein Ticken zu künstlich. So, das wirkte zu sehr nach Studio, zu sehr nach Set, auch wenn da einzelne Shots schön aussahen, wo Elrond und Galadriel an der Küste standen. Das sah gut aus, aber andere Shots fand ich zu künstlich, wo dann der König der Elben da oben stand und seine Rede gehalten hat, beispielsweise. Genau.
Mhm. Da fand ich Bruchtal bei der alten Trilogie auch besser.
Ja.
Also das wirkte echter.
Ja. Das Gefühl. Und auch ich hatte da so einen echten Wald, also noch mehr so das Gefühl von noch mehr Natürlichkeit, hätte ich da wirklich begrüßt.
Mhm.
So. Andererseits, die Kostüme fand ich zum größten Teil sehr gut umgesetzt. Also es gab einzelne weniger, aber gerade jetzt, wenn ich an die Elben denke, die nicht unbedingt die Rüstung fand ich nicht ganz so nice, aber die Gewänder, sondern da war wieder die Haptik, von der ich letztens gesprochen habe, habe ich zumindest bei Elrond beobachtet.
Ja.
Da habe ich eigentlich wenig zu meckern.
Die fand ich aber zum Teil bei anderen Figuren, sah der Stoff so sehr neuzeitlich aus, hatte ich das Gefühl.
An wen denkst du da?
Einmal ein paar Haarfüßer und einmal der Arondir, der Elb, der da im Osten ist. Also da fand ich, sahen die Kostüme irgendwie nicht so ganz real in die Zeit passend aus.
Ich habe hier eine Liste namens Goofy Stuff und da habe ich alles gelistet, was ich ein bisschen lustig finde oder ein bisschen komisch. Und da steht auch Arondirs Rüstung drauf. Aus folgendem Grund, weil ich finde, die Rüstung sieht aus wie die Gesichter aus den Weirwood Trees von Game of Thrones. Weil der hat so ein komisch gewachsenes Gesicht auf der Brust und ich musste sofort an die Bäume von Game of Thrones denken. Und ja, tatsächlich würde ich dir da zustimmen. Da mit der Rüstung, ich fand die okay, aber ich habe auch gedacht so, ja.
Ja, irgendwie fand ich die alten Kostüme da auch insgesamt stimmiger. Oder da finde ich die bei House of the Dragon auf jeden Fall besser. Ich finde, da ist dieses Haptische nämlich sehr viel eher im Vordergrund.
Ja, dazu muss man natürlich auch sagen, dass House of the Dragon Dark Fantasy quasi ist und sehr realistischer und das ist halt High Fantasy. Ne? Und
ja, das stimmt.
Das, weil ich wusste schon, als wir über die verschiedenen Vorfreuden auf die Serien geredet haben, es ist halt auch einfach fast ein unterschiedliches Genre. Und es ist auch so ein bisschen persönliche Präferenz, aber ich würde dir da prinzipiell zustimmen, aber ich glaube, das ist eine Geschmackssache, tatsächlich.
Ja. Sonst würde ich mal so ein bisschen in die Story eintauchen.
Wir hatten noch CGI. Und ich habe noch so zwei, drei Sachen, die ich CGI-mäßig noch besprechen wollen würde. Es gab nämlich einzelne Shots, wo es dann wirklich schlecht aussah, fand ich. Und das war insbesondere das Boot nach Valinor. Und also ich fand, das Boot selber wirkte zu künstlich, obwohl ich vermute, dass das echt ist. Ich vermute nur, dass das zu gleichmäßig beleuchtet war oder sowas. Aber noch mehr Probleme habe ich mit dem Meer drumherum gehabt. Also ich vermute, die haben das irgendwie in einem kleinen Becken gefilmt oder sowas und dann halt das perfekt ausgeleuchtet gehabt und so. Aber drumherum halt kein echtes Meer, logischerweise. Ja. Und ich finde, da ist die Illusion so ein bisschen für mich zusammengebrochen und das wirkte ein bisschen fakig.
War dann aber beim Floß später, fand ich es sehr viel realistischer direkt. Also das Floß an sich, ich habe da auch so meine Probleme, also da gab es ein gewisses Seil und ich weiß nicht, was das für eine Funktion hatte.
Auf meiner Liste von Goofy Stuff steht auch, wenn der Krankenwagen vorbei ist, steht auch Galadriels Ruder.
Ja, ja, aber
ist da so, das war ein bisschen dämlich. Also.
Und wirklich nicht, als würde das irgendwie einen voranbringen oder als würde man da gut mit lenken können. Irgendwie hat das was, wie wenn in diesen Autofahrszenen die Leute die ganze Zeit so am Lenken sind, obwohl es vollkommen unnötig ist, wenn man gerade fährt. Ja. Aber naja. Ja. Aber da fand ich sonst an sich dieses Wasser und alles sah sehr viel passender zu der Szene aus, als in der Bootsszene.
Ist mir da aber auch aufgefallen.
Ja,
ja, ja. Insbesondere, wo dann im Nachhinein Galadriel und der Schiffbrüchige dann nur noch zu zweit sind und man auch so ein bisschen den Horizont beobachten kann. Da wirkt das halt immer so, die Wellen um die drumherum wirken echt. Und dann guckst du so ein bisschen weiter und denkst so,
ab da hört's auf.
Ja, da ist anscheinend das Becken zu Ende.
Ja.
Ist natürlich Meckern auf hohem Niveau. Ich bin da ja jemand, der sagt so, okay, das ist eine Serie, aber die haben nun wirklich Geld. Also
auf jeden Fall.
Da muss man wirklich sagen, ich meine, House of the Dragon hat auch Geld, aber...
Ich würde es auch gerne, also die Serie irgendwie mal komplett im Kino sehen. Also auf einer riesen Leinwand. Das finde ich schon ziemlich fetzig. Würde ich aber bei House of the Dragon auch gern.
Stimmt, das wäre echt cool.
Kann man ja irgendwo mal anfragen.
Aber du wolltest in die Story eintauchen.
Genau, also wir haben ja vier Handlungsstränge. Ich sag mal, wir haben Galadriel. Ich sag mal, das könnte auch so ein bisschen der Haupthandlungsstrang sein. Dann haben wir Elrond. Dann haben wir bei den Halbfüßern Nori. Halbfüßern? Haarfüßern.
Haarfüßern,
Nori. Und dann haben wir Arondir inklusive Bronwyn oder Theo, sag ich mal, die da ganz im Osten irgendwie unterwegs sind. Das sind eigentlich die vier aktuellen Hauptcharaktere, denen man so mehr oder weniger folgt.
Ja.
Wen fandst du am, starten wir doch mal mit dem Blödsten. Wen fandst du am, von der Storyline oder von der Figur, sag ich mal, als die hätte ich am wenigsten abgeholt?
Am wenigsten abgeholt hat mich bisher, glaube ich, Arondir. Und zwar weniger, ich finde den Schauspieler gut. Und ich finde auch, dass das nicht keine Vollkatastrophe ist, dieser Storystrang. Aber ich, für mich kam bei diesem Story, bei diesem Handlungsstrang am ehesten das Gefühl rüber, so eine Witcher-Serie zu gucken oder sowas. Weißt du, so ein... Also, ich fand den auch nicht schlecht an sich. Und, aber ich glaube, mein Problem, oder was heißt Problem, aber wo ich damit so ein bisschen zu hadern hatte, ist diese Geschichte zwischen ihm und der Frau, die mir irgendwie jetzt schon zu schnell ging. Weil das Setup ist, okay, er mag diese Menschenfrau. Und schon im nächsten Shot oder zwei Szenen später hauen die de facto quasi zusammen ab, um dieses Ding da, um dieses Stadt im Osten zu untersuchen. Ja. Ich fand sie per se nicht schlecht, aber sie hat mich nicht so wirklich abgeholt.
Ist auch die, die mich am wenigsten mitnimmt, sag ich mal. Ich finde, da sieht man, hat man zu starke Parallelen irgendwie zu das Rad der Zeit. Also das Rad der Zeit fand ich nämlich genau so eine Fantasy-Serie, da hatte ich ganz viel Angst, dass Ringe der Macht in die Richtung geht, die so richtig geleckt und viel zu überladen mit Farben und allem aussieht und ja, eine recht dürftige Story hat. Und hier fand ich, das ging gefährlich nah in die Richtung.
Sie haben es, ich finde, die Bürger von diesem Dorf haben die noch ganz gut umgesetzt. Ich fand nur schon zum Beispiel die Frau selber.
Die sticht komplett raus.
Weil die auf dieses blaue Kleid.
Ja.
Und ich musste direkt denken, so, das hat direkt so was. Meine Farben waren ja im Mittelalter unglaublich teuer und so weiter. Und dieses Gewand von ihr hat dann direkt da so ein bisschen. Ich meine, klar, es ist Fantasy und so weiter. Aber ich fand sie. Ich muss kurz gucken, wie die hieß.
Bronwyn.
Bronwyn, genau. Ja. Also, es hat für mich auch nicht so hundertprozentig funktioniert.
Passt nicht so voll rein, ne? Aber ich finde insgesamt die ganze Szenerie sinnvoll eingeführt, dass man zeigt, ja okay, die ganzen Elben sind gerade so besatzungsmäßig in ganz Mittelerde da unterwegs. Nicht alle sind damit d'accord und passen auf, dass der Feind nicht wieder auftaucht und dann Schnipp, Gilgalad sagt, nee, jetzt ist Frieden und dann ziehen die jetzt nach und nach ab. Fand ich eigentlich eine gute Hintergrundstory so.
Fand ich auch. Und ich finde auch dieser verbleibende Rassismus bei den Elben den Menschen gegenüber, der begründet darin ist, dass die Menschen halt für Morgoth gekämpft haben.
Und andersrum aber irgendwie auch so.
Genau, fand ich auch realistisch dargestellt. Also man kann sich gut vorstellen, dass es wirklich diese Feindseligkeiten geben würde, wenn die Situation in der Realität so wäre. Also, wie gesagt, ich habe kein Riesenproblem mit dem Handlungsstrang. Mhm. Ich habe am Anfang gedacht, ich hätte mehr Probleme mit den Haarfüßern. Da hat es aber die zweite Episode rausgerissen.
Welches? Eine bestimmte Szene oder?
Ja, das Mysterium um den Kometenmann. Weil das mich interessiert.
Und, Neugierde.
Ja, ja, aber so funktioniert ein guter Handlungsstrang. Und was passiert, wenn wir wissen, wie es weitergeht? Und am Anfang habe ich noch gedacht, das ist einfach, oder es ist es ja eigentlich auch einfach ein Hobbit-Klon, diese Haarfüßer. Sind ja auch irgendwie die Vorfahren von denen.
Ja, eigentlich sind die, glaube ich, parallel, also anderer Stamm so in die Richtung ist es, glaube ich, aber...
Okay. Und ja, also man fragt sich, wie die in diese großen Geschehnisse der Zeit mit eingebunden werden. Mhm. Aber dann fällt ein Mann vom Himmel und man fragt sich, wer ist das denn? Und ich finde, sie haben das Mysterium von dem Mann gut genug aufgebaut, dass mich interessiert, was da passiert.
Finde ich auch. Auf jeden Fall auch nicht zu schnell oder alles. Es ist übrigens Benjamin Stark.
Der Schauspieler.
Der Schauspieler, ja. Benjamin Stark war hinter der Mauer und dann ist er da runtergefallen irgendwo. Ja. Ja, das ist der Schauspieler, ja. Das wollte ich nur sagen.
Wir haben uns während der Folge darüber unterhalten, ob das der Schauspieler ist.
Und ich finde das auch cool gemacht. Also, ich muss aber sagen, ich finde die ganzen Haarfüße auch. Klar, die sind so ein. Wie heißt nochmal die bei Star Wars, diese ganzen kleinen.
Ewoks.
Das ist irgendwie so ein leichtes Pendant dazu. Du hast so ein freundliches, nettes, irgendwas Volk da. Aber ich finde irgendwie. Es tut der Serie gut. Also ich finde, irgendwie passt es rein. Ja. Es ist so ein bisschen auch die Nostalgie natürlich mitnehmen von Frodo und Co. Aber eigentlich finde ich die nicht überdreht gezeichnet, sondern die machen ihr Ding da, leben friedlich und alles ist top. Und ich fand die eigentlich cool. Also ich hatte am Anfang Angst, dass die dämlich sind und fand die cool. Sagen wir so, ja.
Ja. Also da bin ich ganz bei dir. Es könnte immer noch sein, dass die so ein bisschen zum Mitläufer werden. Ich habe so nämlich ein bisschen die Befürchtung, dass halt einfach die in der Geschichte nur drin sind, weil der Komet eingeschlagen ist, quasi.
Könnte passieren, ja.
Und dass die deswegen nur in der Geschichte drin sind, weil die halt sowas drin haben wollen.
Die wollen keine Stärke, sondern ein Herz haben irgendwie.
Genau. Ja, und die wollten halt etwas, was den Hobbits ähnlich ist, weil das halt schon ein Trait ist von Herr der Ringe. Also dazu könnte es noch werden. Aber ich fand auch den Charakter von Nori, diese sehr neugierige, die überall rumstreunert und so weiter, fand ich okay. Also es war
die Freundin war ein bisschen drüber dafür schon fast, aber
Nori fand ich. Die Hobbits waren damals auch drüber. Also
ja, eigentlich stimmt das, ja.
Wenn du dir die Sackheim-Beutlins nochmal vor Augen rufst oder so. Also die waren schon goofy, die Hobbits damals.
Ja, apropos der Fremde, das ist ja das große Mysterium. Was glaubst du, wer dahinter steckt oder was sich daraus entwickeln könnte?
Hast du da ein tieferes Wissen? Ich nenne mich überhaupt nicht.
Nee, also man kann ja offensichtlich irgendwie denken, es könnte Sauron sein. Auch weil dieser Einschlagskrater ja
brennt.
Von oben brennt. Nein, aber von oben, wo die den zeigen, sieht das ja auch wie das Auge Saurons nachher aus. Kann natürlich sein, dass die einen extra da auf die falsche Fährte locken wollen. Eigentlich könnte es auch einer von den 5 Zauberern sein, aber die kommen offiziell erst im 3. Zeitalter.
Das waren auch so grob meine Gedankengänge. Also ich habe auch überlegt, okay, ist das Sauron, der irgendwie teilweise vergessen hat, wer er ist oder sowas, weil er in einem Kometen gefangen war oder sowas. Who knows? Oder einer der Zauberer. Weil offensichtlich hat dieses Wesen ja Macht.
Also, das hat Macht. Und das hat ja auch dieses Flüstern irgendwann. Irgendwann ist so ein Flüstern, das kommt sehr nah dran, als sie damals mit dem Palantir gesprochen haben.
Okay. Ja, ich fand auch, dass sie haben es gut umgesetzt, dass man das Gefühl hat, dass schon mit dem nicht alles koscher ist. Mhm. So. Also bin da vielleicht sogar eher an so einer Version von Sauron dran, als an einem Zauberer.
Ich hoffe, dass es einfach was ganz anderes ist. Also, dass sie einfach jetzt auch vielleicht nichts von den Büchern genommen haben, sondern sich da doch noch ihre Freiheit lassen. Ich meine, das wird ja eh ein ganz großer Punkt zwischen den ganzen Ultra-Fans. Dürfen die das oder dürfen die es nicht? Ich finde, kann man machen, weil so viel gibt das Silmarillion ja da auch nicht her. Und die müssen das ja auch irgendwie stauchen. Und ich fände es cool, wenn die irgendwen einfach mal was Neues da reinbringen. Vielleicht was irgendwie reinpasst in die Welt, aber sich da selber nochmal irgendwie was zufügen.
Ja.
Bleibt spannend, ja.
Auf jeden Fall. Also, ich habe am Ende von der ersten Folge, habe ich kurz gedacht, der Komet schlägt jetzt in das Boot ein. Weißt du, wo das Boot direkt vor den Toren von Valinor stand und Galadriel da den Kopfsprung gemacht hat? Weil der Komet halt so über die ganzen Sachen so drüber geflogen ist. Da habe ich gedacht, jetzt ballert er da rein.
Aber das ist doch eine schöne Überleitung, um zum nächsten Handlungsstrang Galadriel zu gehen, oder?
Ja, let's do it.
Also gerade, fangen wir vielleicht so ein bisschen eher am Anfang an. Wir starten ja damit, die Jagd Sauron, die will ihren Bruder da rächen, beziehungsweise sein Vermächtnis fortführen. Übrigens, kurzer Funfact zu dem Bruder, der ist nämlich eigentlich irgendwie von so einer Art Werwolf gekillt worden. Nicht jetzt hier in der Serie, aber eigentlich in den Büchern. Und das finde ich cool, weil du siehst den da tot aufgebahrt liegen und dann hat er hier diese krassen Kratzspuren. Und für alle Leute, die nicht Ultra-Fan sind, die denken einfach, ja, ist tot. Aber für die, die Fan sind, die haben dann so ein bisschen, da steckt ein bisschen mehr was hinter. Also ich glaube, die gehen schon so ein bisschen auf diese ganze Hintergrundstory ein. Ich bin da ja auch kein Experte in der Welt, aber finde ich dann eine gute Art und Weise, das so zu machen, dass man es nicht braucht, um es zu verstehen. Aber wenn man es versteht, ist cool.
Stimmt.
Ja, jetzt habe ich mich ein bisschen verrannt. Galadriel geht auf Jagd mit ihrer Truppe. Wie fandst du die ganze Eisszenerie da?
Den Wasserfall hatte ich schon gesagt, da ich das erste Mal den Trailer gesehen habe. Und das hatte ich jetzt auch, als ich die Folge gesehen habe. Ich finde, das ist ein gutes Beispiel für krass CGI, was nicht gut funktioniert hat. Hätten sie sich einfach sparen können. Also ich hätte es genauso spannend gefunden, wenn die eine normale Eiswand da hochgeklettert wären.
Auch nochmal Game of Thrones, wenn die da die Mauer hochklettern, das ist geil.
Ja.
Das sieht viel echter aus.
Ja. Und die Suche von Galadriel, ja, hat funktioniert, hatte aber auch ihre Hiccups. Also zum einen war für mich ein Hiccup, dass sie einfach weitergelaufen sind bei diesem kranken Sturm. Also entweder hätten sie sagen müssen, okay, der Sturm ist immer da, oder warum lauft ihr durch diesen Sturm?
Also Niklas, hast du nicht, was Corus Velaryon erzählt hat? Wenn ein Sturm aufkommt, rennst du entweder rein oder du umschiffst den.
Ja, mit einem Boot. Aber wenn du zu Fuß unterwegs bist, kannst du auch einfach mal warten, bis der Sturm vorbei ist hinter einem Felsen oder sowas. Weil das, was die machen, ist halt einfach dumm. Also über so einen Gletscher zu laufen während einem Sturm und wie sie dann noch gnadenvoll ihrem einen Kumpel da den Mantel gibt.
Wobei die vorher sagt, nee, wir gehen weiter.
Ja. Also, aber okay, es sollte natürlich manifestieren, wie entschlossen Galadriel ist, Sauron zu finden und immer weiter zu gehen. Trotzdem war es dumm. Ich weiß nicht, wie hast du das empfunden? Ähnlich?
Ja, es gibt halt immer, wie du auch schon meintest, diese paar, du hast die Goofy-Szenen genannt, wo man immer wieder denkt, das ist irgendwie jetzt nicht ganz so stimmig. Es gibt dann wieder die richtig coolen Szenen, wo ich voll eingetaucht bin in die Serie. Und da war es auch nicht ganz so extrem, fand ich. Also auch, wo sie dann gegen diesen ersten trollartigen Typen da, ich weiß nicht, ob das so ein Höhlentrollartiges
ist. Schneetroll war das, glaube ich.
Ein Schneetroll.
Also, die sagen etwas auf Elbisch da und ich hatte eben die Folge laufen auf Englisch mit Untertiteln.
Ja.
Und in den Untertiteln stand da Schneetroll.
Ah.
Also vermutlich ein Schneetroll.
Das könnte ein Schneetroll sein, ja.
Ja.
Also da fand ich Teile der Szene auch cool, aber das hast du auch aufgeschrieben, dieser CGI-Schwert, ich schleuder dich da hoch, Move. Ja, da hatte ich dann wieder... Das war Hobbit-Material. Und da gab es in dem einen Trailer auch noch mal ein bisschen was anderes von. Und ich hoffe, dass die das... dass das nur ganz selten der Fall ist, weil das gefällt mir nicht.
Das hat mir auch nicht gefallen.
Die restliche Kampfszene fand ich dann voll in Ordnung. Nicht perfekt, aber voll in Ordnung. Aber dieses Schleudern...
Ich fand die cool. Was ich aber nicht mag, ist, wenn der Held quasi zu kämpfen anfängt und du hast das Gefühl, okay, jetzt ist alles...
Egal.
Weil Galadriel macht diesen Schneetroll so dermaßen fertig,
ja,
während ihre 6 Elben, die sie dabei hat, zu dritt fertig gemacht werden. Also,
Und der Abschlussmove. Also dieses gelangweilte, jetzt hau ich nochmal drauf, ist so Comic Relief, den man nicht braucht. Aber
erinnern wir uns an den Kampf gegen den Troll in Moria.
Mhm.
Das war cool. Weil die da wirklich mit 7 Leuten am Hasseln waren, um den fertig zu machen. Und Galadriel nimmt den hier einfach so auseinander, das hat mir nicht so gefallen.
Mhm. Ja, kann ich nachvollziehen.
Aber es gibt in der Szene oder sehr nah an der Szene noch eine Szene, die noch viel goofiger ist, die noch viel bescheuerter ist, wo nämlich Galadriel einfach mit der Faust ein Eis oder eine Eisverkrustung durchhaut, die eine Tür ist oder sowas. Ach so. Oder so ein Durchgang. Ich sag, was tust du da? Also einfach mit so einem Fausthieb, weil ich meine, okay, anscheinend sind Elben sehr stark, aber das fand ich einfach bescheuert. Weil sie haut auf dieses Eis einfach ein und sagt so, hier ist ein Durchgang. Okay, das kann man auch anders machen. Das fand ich goofy ohne Ende.
Aber ich erinnere mich, dass du da gelacht hast, aber fand ich jetzt gar nicht so dramatisch, die Szene.
Ja.
Da gab es andere,
die schlimmer. Mein Goofometer ist da durch die Decke gegangen.
Was sagst du denn zur Schauspielerin?
Hübsch.
Gut getroffen.
Nee, ich finde, die haben die gut ausgewählt.
Ja, finde ich eine der Bestbesetzungen.
Ich habe noch eine, noch eine Cast-Entscheidung, die ich noch besser finde. Kommen wir gleich zu.
Was Elrond ist.
Ja. Ja. Aber ich fand, Galadriel haben sie gut ausgewählt.
Und
es gibt einzelne Shots. Es gibt einen Shot, ich glaube, da ist sie gerade vom König. Und dann haben sie so eine Nahaufnahme von ihren Augen, wo sie so hochguckt irgendwie. Und ich habe mich so krass an einzelne Shots aus Herr der Ringe erinnert gefühlt, wo die Galadriel treffen, weil die auch diese krassen Augen hat.
Ja, ja.
War das Kate Blanchett damals?
Ich glaube schon, ja.
Ja, ich glaube.
Die finde ich nämlich übrigens, die hat mich nie in den Herr der Ringe-Filmen abgeholt.
Ich fand immer cool, dass sie so komplett übermenschlich wirkte. Also bei Galadriel hattest du wirklich das Gefühl, das ist ein anderes Wesen.
Ja.
Und das fand ich noch einen Ticken mysteriöser. Also.
Ja, so weit ist sie hier ja noch nicht. Aber ich fand es immer. Weiß ich nicht. Ich konnte ihn nicht so einschätzen. Hat mir nie so gut gefallen, ne?
Ich mochte Galadriel früher. Hatte wirklich was Außerweltliches, was sehr Mysteriöses.
Das stimmt. Aber tatsächlich verflechten sich genau diese beiden, Elrond und Galadriel, die Handlungsstränge ja jetzt im nächsten Part. Also Elrond schreibt vorher noch so ein bisschen eine Rede, an der Rede für Gil-galad, also für den König.
Das ist mir beim ersten Mal gar nicht aufgefallen, dass der die Rede schreibt.
Ich wusste nicht, dass es für den König ist, aber dass er die schreibt, der spricht die ja noch so mit.
Ja, das ist mir, als ich die Folge noch das zweite Mal geguckt habe, ist mir aufgefallen.
Ach so.
Ja, okay. Und dann fand ich das sau lustig. Also das fand ich ein cooles Detail.
Ja, fand ich auch gut. Ja.
Also.
Genau, und die beiden treffen aufeinander und quatschen darüber, ja, ist der Feind noch da, ist der Feind nicht mehr da. Das ist eigentlich so das Hauptelben-Thema gerade. Ne?
Ja.
Ja. Ja. Finde ich auch ein bisschen zu mager. Und Gil-galad finde ich auch nicht so.
Nee.
Ich fand Gil-galad, ich hatte mal Herr der Ringe-Figuren, mit denen man, so Tabletop, mit denen man so kämpfen konnte. Nerdige Vergangenheit. Ich habe immer mit Breitmann gemacht, aber war geil.
Und ist ja nicht so, als würdest du gerade nicht komplett abnerden.
Und da hatte ich Gil-galad und der war halt voll das fetzige Fieder. Und ich fand den immer richtig geil. Und jetzt bin ich gerade ein bisschen enttäuscht bisher, aber vielleicht kommt da ja noch was.
Ja. Aber ich fand bei Gil-galad, weil das einer der wenigen Namen ist, die mir selbst, ich glaube, den Namen haben die in der Serie gar nicht genannt. Ich dachte nur die ganze Zeit, das muss der sein.
Nicht?
Naja, vielleicht. Aber das war einer der wenigen Namen aus der Geschichte von Herr der Ringe und die mir schon vorher im Begriff waren. Mhm. Und da war ich auch ein bisschen enttäuscht. Ich glaube, den haben sie auch nicht so perfekt gecastet, weil der hat nicht so dieses strahlende Charisma, was ich mir von einem Gil-galad erwarten würde.
Ja, ich hatte da auch irgendwie viel mehr Input. Nee, ich weiß nicht Impact, keine Ahnung. Da zum Beispiel der
Imposanz.
Imposanz habe ich erwartet. Ja, ja. Da fand ich mich auch in den Hobbit-Teilen den auf jeden Fall besser. Also der hatte auf jeden Fall was krass Eigenständiges wieder und war so.
Du meinst den Vater von Legolas?
Sanduil.
Ja. Auf seinem Elch, das stimmt.
Auf seinem Elch, ja. Also, zumindest so vom Optischen. Und ihn finde ich jetzt sehr unelbisch.
Ja, fand ich auch.
Ich sagen. Aber vielleicht kommt da ja noch was Cooles.
Da verstehe ich auch ein paar Sachen nicht so ganz, glaube ich. Oder habe ich noch nicht so ganz verarbeitet. Weil offensichtlich weiß Gil-galad ja, dass das Böse nicht aus der Welt ist.
Irgendwie hatte ich auch das Gefühl, ja.
Und trotzdem will er nicht, dass offensichtlich das Galadriel weitersucht. Mhm. Und das ist noch ein etwas, was ich noch nicht so ganz, kommt vielleicht noch, aber was habe ich noch nicht ganz verstanden, was da seine Agenda ist.
Der meint ja irgendwie, wenn die weg ist, das ist besser für sie und für Mittelerde. Das ist ja irgendwie so ein Satz, aber da weiß ich auch nicht, warum es gut ist, wenn Galadriel weg ist.
Weil ach, stimmt, die reden da über so eine Prophezeiung oder sowas, ne? Was die, oder eine Sicht in die Zukunft, die der mit Elrond irgendwie zusammen gesehen hat.
Irgendwie sowas, ja. Prophezeiung fand ich aber auch bei den Haarfüßern spannend. Da fand ich cool, dass sie so ihren eigenen halben Kult da noch haben. Und so. Naja. Nee, weiß ich auch nicht genau, was dahinter steckt. Aber ich ist ja auch vielleicht eine spannende Sache, die noch hoffentlich dann irgendwie aufgeklärt wird.
Ja, ja.
Ja, Galadriel fährt auf jeden Fall weg, ab in die unsterblichen Lande. Und ja, da muss ich ihr dann mal sagen, sie springt kurz bevor die da sind, springt die ja wirklich vom Schiff. Schiff hatten wir eben schon besprochen. Und wenn man sich mal auf der Karte anguckt, was für eine verdammte Entfernung die da hinter sich hat. Das ist weitaus weiter, als Frodo und Sam gelaufen sind. Nach Mordor. Also weitaus weiter.
Shit.
Und dann denkst du dir so, okay, kurz vorher springst du jetzt ins Wasser.
Was ist der Plan?
Ja, und das ist nämlich ein Manko, was ich fand, dass sie dann da rein zufällig auf irgendwie so Schiffsbrüchige trifft. Die ganze Sache fand ich irgendwie unstimmig. Und ich weiß auch nicht, was dieser Halbrand, der hat ja vielleicht auch noch irgendeine Funktion oder so, oder nachher ist das Sauron oder was weiß ich was, kann ja alles sein.
So eine komische Kette, ne? So einen komischen Anhänger.
Also was das soll, finde ich nicht gut eingeführt. Hat mir nicht so gefallen.
Ja, bin ich auch mal gespannt. Also ich vermute, dass sie am Ende in Númenor gelandet sind.
Beziehungsweise die sind ja nicht gelandet, aber es kommt ein Schiff.
Stimmt,
das war ein Schiff. Ein Schiff, wo oben einer draufsteht, den man so sieht, und wahrscheinlich ist es einer von Númenor.
Ja, stimmt, also genau. Oder auf dem Weg dahin oder sowas, vermute ich zumindest.
Ja.
Aber der Move war auch mutig von ihr, von dem Schiff zu springen. Und es impliziert ja auch, dass man von Valinor offensichtlich auch nicht zurückkehren kann, ne?
Eigentlich also, irgendwie schon, also die sind ja auch mal dahin, aber ich glaube, wenn die jetzt einmal darüber sind, ist, ja.
Wie fandst du die Gesangsszene?
Hat sich so nach und nach aufgebaut. Hat mich nicht voll mitgenommen, aber was ich, also eigentlich, wenn man sich die ganze Hintergrundstory mal irgendwie anguckt, dass die ganze Herr der Ringe-Geschichte startet, bevor es die Welt gibt, mit Gesang. Und daher glaube ich, dass das so fanmäßig ganz cool eingeflochten war.
Ich fand, die wirkte auch gut.
Also insbesondere, die standen da immer noch so komisch und das sah so unnatürlich aus.
Das sah wirklich alles sehr unnatürlich. Ich meine, das kann man sagen, okay, das sind Elben, die sind halt ein bisschen strange. So.
Ja.
Aber ich fand es halt ganz gut gemacht, wie alle anfangen von alleine zu singen, nur Galadriel nicht. Das fand ich schon irgendwie passend. Also hat mir ganz gut gefallen.
So fühle ich mich in der Kirche, wenn ich immer da bin.
Wenn du Gebetsbuch vergessen hast.
Was ich sonst immer dabei habe. Ja. Nee, finde ich aber auf jeden Fall der ganze Galadriel-Handlungsstrang mit ein paar Macken, aber insgesamt cool. Oder habe ich Bock mehr zu sehen?
Ja, ich auch. Auf jeden Fall.
Hätte ich auch mehr Bock zu sehen, wie die einfach dem Feind hinterherjagt.
Ja, tatsächlich fand ich auch das ein bisschen zu kurz fast schon.
Ja.
Weil man hat direkt das Gefühl, wie Aragorn, Gimli und Legolas die Uruk-hai jagen.
Folgen, ja, genau.
Und mit diesem geilen Soundtrack auch dahinter. Und so ein ähnlicher Soundtrack war da an der Stelle auch. Genau. Und davon hätte ich tatsächlich auch ganz gerne mehr gesehen.
So, Elrond. Letzter Handlungsstrang, würde ich mal sagen.
Ja. Ist ein Highlight für mich. Ich weiß auch nicht. Zuerst habe ich gedacht, warum nehmen die einen Schauspieler, der überhaupt nicht aussieht wie Elrond aus den Originalteilen. Noch nicht mal die gleiche Haarfarbe hat. Und ein Riesenkinn. Ned Stark auch aus Game of Thrones.
Junge Ned Stark.
Der junge Ned Stark aus dem Rückblick. Aber ich muss sagen, hat mir im Endeffekt ganz gut gefallen. Was halt es tatsächlich für mich gemacht hat, sind die Kleinigkeiten. Also zum einen, dass der diese Rede mitgesprochen hat. Mhm. Und man merkt so, okay, dem ist halt wichtig, was da passiert. Und zum anderen fand ich auch die Szenen mit ihm und Durin in der zweiten Folge, fand ich wirklich gut.
Ja.
Also die haben es für mich gemacht. So. Und ich bin sehr gespannt, wie das weitergeht. Auch mit Celebrimbor und der ganzen Geschichte.
Was da jetzt rumgeschmiedet wird und so.
Ich habe Vermutungen, ich weiß nicht, ob das schon zu spoilerig ist für den Rest der Serie.
Die Serie heißt Die Ringe der Macht.
Ja, stimmt.
Ich denke mal, dass es in diese Richtung geht, ja.
Ja. Nee, aber seine ganze Geschichte auch mit Durin, ich glaube, das ist das, wo es teilweise im Hardcore-Fandom die meisten Kontroversen gibt, ne, über die Zwerge. Aber ich fand es möglich. Ich fand die Beziehung von den beiden, das fand ich cool.
Fand ich auch insgesamt fand ich die ganzen Dialoge gut, aber nicht überragend. Und den fand ich aber schon ziemlich gut. Also da fand ich, hat das ganze Feeling gestimmt. Man hat irgendwie doch so die Verbindung gemerkt. Und ich finde die Zwerge halt auch irgendwie cool. Also nicht alles perfekter, aber insgesamt mag ich das doch sehr gerne. Und ich fand es auch geil, da Khazad-dûm zu Höchstzeiten, sage ich mal, zu sehen. Schon geil.
Ich finde geil, wie die da bei diesem Contest das so als Schlachtruf haben. Khazad-dûm.
Hat mich ein bisschen an diesen Rugby-Harakiri. Nee, wie heißt das? Nicht Harakiri. Aber es gibt diesen krassen Tanz von den neuseeländischen.
Ach so, ja.
Rugby-Spielern, glaube ich. Ja. Aber fand ich alles sehr geil. Aber ich glaube auch, viele werden sich da aufregen. Gibt ja so Sachen, die Zwerge haben eigentlich, also die Zwergenfrauen haben eigentlich Bärte und sowas. Dann gibt es da farbige Schauspielerinnen und Schauspieler. Und ich denke mir einfach nur, ja, tut, finde ich, weder dramatisch noch fällt das enorm auf und finde ich nichts, woran man die ganze Serie jetzt bewerten dann müsste. Ja.
Also bei den Bärten weiß ich einfach nicht, warum sie es nicht gemacht haben, weil ich finde irgendwie, das fände ich lustig zu sehen. Und es ist ja explizit auch noch erwähnt in den alten Trilogien, in der alten Trilogie, wo Gimli, glaube ich, mit Eowyn darüber redet. Ja. Ich glaube schon. Das hätte ich halt einfach gerne mal gesehen, wie das aussieht. Aber das sind auch für mich Kleinigkeiten, die der Story jetzt nicht im Weg stehen. Also,
genau.
Ich habe gesehen, dass dann auch Leute sich darüber aufgeregt haben, dass es irgendwie immer nur einen Durin geben kann.
Genau, eigentlich ist das so eine Reinkarnation.
Da denke ich mir, ey, Leute, also klar, für Tolkien-Puristen ist das natürlich irgendwie eine Offense, aber ich muss sagen, das ist doch eigentlich, passt doch da an der Stelle ganz gut, dass Durin und Elrond befreundet sind und dass er noch einen Vater hat, den er überzeugen muss. Was glaubst du, was ist in der Kiste?
Ja, das ist ja die zweite große Frage neben, wer ist der Fremde, ne?
Ja.
Finde ich schon, ja. Ich finde, das sind so gerade so diese krass angeteaserten Dinger. Ja, ich habe auch schon drüber nachgedacht, auf jeden Fall. Wir hatten ja kurz gedacht, Pulp Fiction, William Wallace, Herz oder Seele. Das finde ich auch geil. Ich weiß nicht, ob die Szene irgendwie, ob das so ein kleines Vorbild davon war.
Ja, ich glaube schon, so ganz grob. Also
ja, ich könnte mir halt vorstellen, also entweder, aber da, ich kenne mich halt auch mit der Hintergrundstory zu wenig aus, ist das zum ersten Mal, dass die Mithril finden. Das weiß ich aber nicht, ob die das nicht schon viel, viel früher eigentlich gefunden hatten. Aber vielleicht finden die es zum ersten Mal jetzt und dann kommen die auch mit den Elben, sag ich mal so, ans Anbandeln und haben so eine Freundschaft, weil die denken, ja geil, die finden Mithril auch cool. Wäre eine Vermutung, dann könnte einer von diesen Simarillion-Dingern sein. Das waren so drei Dinger, die geschmiedet wurden. Ja. Wird auch ganz kurz angeteasert. Aber eigentlich sind die verschollen, also weiß ich nicht. Oder wenn man an die Hobbit-Teile denkt, Arkenstein.
Hab ich überlegt, ob der das ist. Aber macht das Sinn?
Also eigentlich finde ich, macht es keinen Sinn, dass das der Arkenstein von da hinten ist. Aber genau. Da hatte ich überlegt, ob vielleicht, die nennen das ja irgendwie Herz des Berges, ob vielleicht jeder
ob den Berg so ein
Herz hat.
Ah, okay.
Und dass sie das gefunden haben und dann...
Weil die Ringe der Zwerge können es ja noch nicht sein.
Nee.
Die sollte es ja noch nicht geben.
Die sollten auch nicht so leuchten.
Ja. Aber das mit Mithril finde ich auch eine spannende Theorie.
Aber ich weiß nicht, vielleicht gibt es Mithril auch schon, oder Mithril, wie auch immer, viel, viel länger schon. Das weiß ich nicht, aber... Das würde zumindest passen, dass die dann, sag ich mal, diese Elben-Zwergen-Freundschaft ganz gut hinbekommen. Hm.
Ja, ich finde auch, also was sie auch da, die teasen das irgendwie cool an, dass die Zwerge irgendwas im Hintergrund am Laufen haben, was die gegenüber Elrond auch nicht erwähnen. Und das gefällt mir. Aber habe ich das richtig verstanden, dass Elrond überhaupt da ist, um die Zwerge quasi dazu zu bringen, diese Schmiede zu errichten?
Genau.
Ja.
Und die wahrscheinlich genutzt werden soll, um die Ringe der Macht irgendwann dann zu schmieden.
Ja.
Mit Celebrimbor.
Heißt der Elrond ja ziemlich da schuldig an der ganzen Geschichte.
Der Schlingel.
Eieiei, du. Eieiei.
Ja. Nee, und dann wird es auch spannend zu sehen, wie Sauron da irgendwann auftritt. Weil der wird auf jeden Fall irgendwann in einer anderen Gestalt da auftreten. Der wird auch, sag ich mal, das spoilert ja nicht zu viel, oder?
Es kommt auch an, was du sagen willst. Ja, ich glaube, ich weiß, was du sagen willst. Ich glaube, das geht zu weit.
Ja, das geht zu weit.
Das geht zu weit,
Tobi. Nein, Tobi. Okay. Dann lassen wir den Part weg. Aber dann würde ich einmal noch einen ganz kurzen Switch zu einer Person machen, die wir noch nicht ganz so besprochen hatten.
Switcheroo.
Ein Switcheroo zu Theo.
Theo.
Pack mir ein.
Ja. Der Sohn von Bronwyn, wie hieß
er? Bronwyn, wo man noch nicht weiß, wer der Vater ist.
Guter Punkt.
Das könnte, das könnte der Elb sein. Das könnte.
Nee, glaube ich nicht.
Glaube ich auch nicht, aber könnte.
Ja.
Ja, oder es ist der Typ, der nachher mit auf dem Floß ist. Das finde ich aber auch zu.
Weil es ein Mann ist?
Nee, weil der auch aus den Südlanden kommt und das von Orks irgendwie überfallen wurde. Weiß nicht. Aber irgendwie hat es wahrscheinlich auch vielleicht was mit Sauron zu tun, weil der findet ja auch dieses krasse Schwert und verbindet sich da halb.
Ach stimmt, der erzählt ja davon, ne, dass die Orks den verjagt haben irgendwie.
Ja.
Und das könnte ja theoretisch das Dorf sein. Aber, naja, okay. Ja.
Es wäre schon, also es ist auch weit auseinander von der Strecke, aber man weiß nicht. Aber ich fand geil, wo er sich mit diesem Schwert verbindet, sag ich mal,
ja.
Das Schwert aufgebaut wird. Das war eine Szene, wo ich dachte, das habt ihr richtig geil gemacht. Also wer auch immer dafür verantwortlich war, 100 Punkte von mir.
Ist das eine Nazgul-Klinge?
Boah, keine Ahnung.
Weiß ich nicht. Die sieht aus wie eine Nazgul-Klinge.
Ich weiß leider nicht mehr, ob sie...
Ja, ich
weiß nicht. Die gibt's ja eigentlich, das sind ja nachher eigentlich die neuen Ringgeister.
Stimmt,
also
stimmt.
Aber
die Schmiede gibt's vielleicht schon oder gab's schon vorher.
Ja,
boah. Keine Ahnung. Aber die sah halt aus wie so ein Schwert von denen, was Frodo verletzt hat in die Gefährten.
Ja, bei allen offenen Fragen, wenn das einer von euch weiß, einfach mal reinkloppen.
Ab in die Kommentare,
damit. Macht uns schlauer.
Ja, ganz ehrlich, viele gute Antworten liefern wir nicht.
Nein.
Aber ein bisschen Diskussionsmaterial.
Genau, wir sind ja auch keine absoluten Experten auf dem Thema.
Ich habe noch einen Goofy-Move, aber dann ist mein Zettel tatsächlich auch erschöpft.
Spannend, ob ich ihn direkt vor Augen habe.
Ich musste auch lachen. Ist nur ein kleiner Goofy-Move, aber als Galadriel und, wie heißt der, Halbrand,
glaube ich, aber ich weiß nicht, ob das stimmt.
Als sie auf dem Floß sind, da greift er irgendwann so in das Salzwasser und geht dann hoch und macht sich so die Haare. Und das war auch so Goofy, weil ich dachte, was machst du da? Also, weil es sah doch so aussieht, als würde er das trinken wollen, also richtig
dann. Dachte ich auch zuerst.
Aber das fand ich auch Goofy, ja.
Ja, weiß ich auch, welche Szene du meinst, muss ich auch dran sehen, weil es irgendwie unnötig war.
Ja, genau, es war einfach ein bisschen bescheuert.
Ja.
Aber gut.
Aber insgesamt...
Sollen wir noch Fazit ziehen, so ein bisschen?
Ja. Du hättest Bock, weiter zu gucken oder du bist angeteasert.
Ja, ich bin angeteasert. Ich bin einfach froh, ich bin kein Hater. So, ne? Ich bin froh, dass wir jetzt zwei Serien haben. Ich bin froh, dass wir jetzt zwei Serien haben, die meiner Meinung nach sich erstmal lohnen, weiterzuschauen. Mhm. Und beide Potenzial haben, wirklich gut zu sein. Auch wenn es die ein oder andere goofy Entscheidung gab und die ein oder andere Sache nicht ganz so toll aussah, wie ich mir das vorgestellt hatte.
Ja, ich finde beide Serien besser, als ich erwartet hatte. Und das macht es halt auch angenehm erstmal, ne?
Ja.
Ich habe aber auch Angst, dass bei Ringe der Macht es dann irgendwann ein bisschen zu...
Die Sache ist halt, wie die Story, also weil noch ist die Story ja nicht sehr komplex, also noch ist das ja eher Setup überall. Ja. Und sobald es wirklich darum geht, wie die Storys sich entwickeln, wie die Charaktere interagieren, weil das haben wir halt schon bei House of the Dragon, dass die Charaktere sich gegenseitig ausspielen, Intrigen machen und wirklich Aktionen passieren. Ne? Ja. Es passieren ja auch Aktionen, aber wenig noch Interaktionen. Also es ist alles noch einzelne Setups so ein bisschen.
Dabei ist man schon von der Lauflänge gleich weit vorangeschritten, ne? Aber bei House of the Dragon hast du bei den ersten zwei Folgen halt, du bist einfach sehr viel kompakter.
Ja, bist
von der Location, King's von den Leuten da. Und hier springst du ja dann doch, sag ich mal, ganz gut in Mittelerde und so rum.
Eigentlich vom Setup her ist Rings of Power mehr wie Game of Thrones damals. Mit so mehreren Handlungsorten.
Ja. Gerade auch für den Beginn.
Ja. Wir sind gespannt.
Wir sind gespannt.
Und ihr könnt ja wirklich mal in die Kommentare schreiben, wie ihr die ersten beiden Folgen empfunden habt.
Und dann rappen wir das hier ab.
Rap, rap, rap.
Rap, rap, rap.